Da hat ja auch schon der Dr. Heringer auf meiner Blogseite sich mehrfach zu geäußert, zu der blutverdünnenden Wirkung. Oft ist es ein kleiner Anhänger, ein Molekül, der diesen riesigen Unterschied macht, ob etwas blutverdünnend wirkt oder nicht. Und ja, es gibt Kumarinverbindungen, die wirken blutverdünnend. Aber im Tonka, wenn ich das rieche oder wenn ich das lokal mal auf eine schmerzende Stelle auftrage, das sind so winzige Mengen, die wirklich in den Körper gelangen. Die haben nichts mit der systemischen Anwendung von Medikamenten zu tun. Medikamente, die wir einnehmen, die stark wirken, die wirken auf das gesamte System und das sollen sie auch.
Hallo, hier spricht Sabrina Herber von Wie wäre der Schule für Aromatherapie und Aromapflege aus dem sehr verregneten Hunsrück. Und genauso wie das Regenwetter ist momentan auch so ein bisschen meine Stimmung. Also dieses Jahr macht der Herbst mir tatsächlich ein bisschen zu schaffen und ich glaube, wir müssen wirklich mal über stimmungsaufhellende Öle demnächst mal wieder sprechen, Jane.
Ja, das kann ich bestätigen. Bei mir liegt es aber nach wie vor an der Technik. Also ich habe noch nicht mein Mikrofon zurück. Und ich habe mein repariertes Auto, blinkt und flackert wieder, stimmt was nicht. Und jetzt habe ich gerade kein Internet. Also ich hoffe, dass wir diese Aufnahme halbwegs hinkriegen, weil es läuft jetzt alles über mein Handy. Also ja, hier ist die Eliane vom heute wunderbar sonnigen Atlantik, aber auch in etwas schwieriger Stimmung, wenn die Technik einen so hängen lässt.
Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
Ja, unser heutiges Thema Schwarz-Weiß hört sich vielleicht ein bisschen abstrakt an, aber wir haben ein paar, ja, sagen wir mal, interessante Erlebnisse so in den letzten 10 Tagen gehabt, ein paar höchst eigentümliche Fragen. Und ja, manchmal haben wir so das Gefühl, die viele Menschen, die sich mit ätherischen Ölen befassen wollen oder haben oder tun, die sehen immer alles nur so schwarz-weiß. Also überall lauern Gefahren, überall um Gottes Willen, da ist dies drin und wir dürfen nicht. Und die Wissenschaft hat aber und so. Und andererseits, gib ihm Saures und ich schütte seit Jahren Oreganoöl in mich rein und es ist wunderbar. Also diese Schwarz-Weiß-Kontraste, die sind für uns so überhaupt nicht nachvollziehbar. Wir möchten da jetzt einfach auch so für alle ein paar dieser Fragen beantworten, die per Mail schon an die jeweiligen Personen rausgegangen sind. Unsere Haltung dazu, gerade was dieses Thema Dauereinnahme anbelangt, einfach auch so ein bisschen begründen. Und ich wollte kurz erzählen, ich habe kürzlich eine ehrenamtliche Geschichte gemacht, auch ganz toll, ohne Internet, aber es ist ganz gut gelaufen. Eine Dorfgemeinschaft in Deutschland, die haben wunderschön sich versammelt, um sozusagen mal seriöse Informationen über ätherische Öle zu bekommen, weil eben genau auch schwarz-weiß, weil manche Leute eben so komische Sachen behaupten. Und sie wollten es einfach mal von jemandem hören, die jetzt seit 35 Jahren damit arbeitet. Ja, das war so eine wirklich wunderschöne Veranstaltung mit sehr viel wissenshungrigen Menschen. Und ja, es war mir eine Ehre, dort einfach mal ehrenamtlich tätig zu sein. Es war wirklich das ehrenamtlich wörtlich zu nehmen. Ja, so, bevor ihr uns beim Telefonieren über die Schulter hören könnt. Wie gesagt, unsere Technik ist, oder meine irische Technik ist im Moment ein bisschen klapprig, aber so ist es bei transatlantischen Telefongesprächen. Die spinnen sowieso manchmal. Wir möchten euch ein paar wirklich wunderschöne und sehr berührende Feedbacks diesmal vorlesen, nicht vorenthalten, weil auch das war diese Woche sehr auffällig. Also es waren ein paar sehr seltsame Anfragen, aber eben auch ein paar wirklich hoffnungsfrohe, schöne Feedbacks.
Und heute ist es wirklich schwarz-weiß, Eliane, weil wir sehen uns nicht mal. Um das stimmt. Viel von der Technik für die Aufnahme abzubekommen. Bei deinem schlechten Internet haben wir sogar unsere Kamera, mit der wir uns hin und wieder auch mal ein Zeichen geben können, ausgeschaltet. Also wir tappen auch wortwörtlich heute ein bisschen im Dunkeln, was das betrifft. Also von daher ist der Name für unseren Podcast oder der Titel diesmal wirklich Programm.
Stimmt. Stimmt, absolut, ja. Meine, wie abhängig man doch ist, ne?
Ja, total.
Und das war ja, das war ja wirklich pervers. Die ganze letzte Woche gab es kein Internet, dann kam es plötzlich Samstag, Sonntag wieder und heute früh ist es dann wieder pünktlich ausgefallen. Toll.
Nachdem sie angekündigt haben, dass es noch ein bisschen braucht und dann war es da, während sie
Ja.
sich entschuldigt haben, dass es nicht da ist, hast du dich schon gefreut und dann war es wieder weg. Ja.
Abartig.
Und jetzt braucht dein Computer gerade noch ein bisschen frische Luft. Auch das passiert hin und wieder mal.
Der brummt dann
Aber
wieder, ja.
ja. Und wie gesagt, wir hatten auch die Nachfrage, wie viele Kanarienvögel du denn so hast.
Wellensittiche,
Oder
Wellensittiche.
Wellensittiche.
Ja, das hat die Hörerin erkannt, aber das ist nur der Bertie. Das ist nur einer, der schnattert hier gerne im Hintergrund und ich lasse ihn auch gerne. Ich finde das ganz witzig, der soll ruhig schnattern.
Genau. Und weil er alleine ist, muss er halt immer für ein paar reden.
Ja, der findet es ja auch toll, wenn hier so in seiner Nähe jemand am Reden ist. Das findet er toll und der ist ein Freiflieger, der kann sich also auch im Haus einfach frei bewegen, wohin er will. Und dann wird es auch mal leiser und mal lauter mit ihm. Aber das finde ich jetzt nicht schlimm und ich glaube, die Zuhörerin fand das auch ganz witzig.
Dann kommen wir zu einem ganz frischen Feedback, das uns gerade vor, ja, quasi vor ein paar Minuten erst erreicht hat, uns aber auch so berührt hat, dass wir es gerne einfach auch mal vorlesen möchten. Liebe Eliane, liebe Sabrina, ich habe mich nun auch dafür entschieden und schreibe euch diese Mail. Ihr habt es so fest verdient, dass eure wertvolle Arbeit verbunden mit dem großzügigen Teilen eures Wissens gewürdigt wird. Und dass es nur noch alle 2 Wochen einen Podcast gibt, ist mehr als verständlich und auch völlig gut so. Ich selber bin zeitweilig auch etwas in Rückstand geraten mit dem Nachhören jede Woche. So hat man jetzt Zeit, alles in Ruhe sich anzuhören, was durchaus Sinn macht, damit man auch alles aufnehmen kann. Dann bedankt sie sich bei dir, liebe Iliane, für die tollen Kurse bei Sela im Jahr 2017 und 2016 und 2019. Also alles vor Corona. Wir befinden uns ja in einer neuen Zeitrechnung. Es gibt jetzt die Zeit vor und die Zeit nach Corona.
Ja.
Und dann schreibt sie, dass sie pensioniert wurde im Jahr 2022. Und jetzt kommt ein ganz schönes Feedback, was ganz persönlich von ihr ist. Es ist zu erwähnen, dass ich alle Bücher von euch beiden Fachfrauen habe, inklusive der Aroma-Mama-Hefte. Leider ist das Büchlein und plötzlich ist vieles anders. Aromatherapie bei Tumorerkrankungen seit 1,5 Jahren an vorderste Stelle gerückt. Im Frühling 2022 ist mein damals 3-jähriger Enkel an Leukämie erkrankt. Als Nebenwirkung der Chemotherapie hatte er eine wirklich schwere Entzündung der Mundschleimhaut und musste zeitweise parenteral ernährt werden. Ich habe ihm die Kokospralinen hergestellt und er hat dieses so gut angenommen. Es war eine Freude im Leid für mich, etwas für ihn machen zu können, was ihm Linderung verschaffen konnte. Aktuell plagen ihn immer wieder Bauchschmerzen, worauf ich in eurem Buch Aromatherapie für Kinder das Bäuchleinöl gefunden und zubereitet habe. Und obwohl er sich nicht so gerne berühren lässt, also etwas berührungsempfindlich ist, durfte ich ihm das Öl letzthin sanft einreiben. Es hilft einem selber so gut, wenn man durch eine Behandlung dem kleinen Kind etwas Gutes tun kann und darf auf eine einfache Art. Vielen herzlichen Dank für alles, was ihr für uns macht. Ich freue mich auf den nächsten Podcast und sende euch ganz liebe Grüße aus dem mittlerweile herbstlich kühl gewordenen Emmental der Schweiz.
Okay. Ah, das ist ja auch so unser Herzenswunsch, dass man Menschen, dass wir Menschen helfen, anderen Menschen zu helfen und zu begleiten. Und ja, im Moment geht anscheinend extrem viel an Tumorerkrankungen rum. Und da sind eben so kleine, aber wertvolle Hilfen, einfach sensationell. Also das freut mich total. Ganz lieben Dank zurück, liebe Hörerin.
Es ist ja einfach auch so, dass wir auch immer wieder betonen, dass wir mit unserem Ratgeber eigentlich ein zusätzliches, wertvolles Angebot schaffen wollten für Menschen, die sich ja, durch so eine Krankung schwer beeinträchtigt fühlen, auch aufgrund der nötigen schulmedizinischen Maßnahmen. Und unser Anliegen war es nie, ein Konkurrenz oder eine Konkurrenz zur Schulmedizin zu sein oder zu behaupten, dass diese nicht nötig wäre. Das sind nämlich, da sprechen wir gerade auch so ein bisschen den Punkt an, der uns in den letzten Tagen so ein bisschen wieder aufgestoßen ist. Und wir korrigieren auch immer und immer wieder, wenn behauptet wird, wir würden Alternativen anbieten. Wir bieten keine Alternativen an, sondern es ist immer eine Begleitung, die aber so wertvoll sein kann, im Kleinen, wie man jetzt einfach sieht. Das sind so kleine Maßnahmen, wenn man sich vorstellt, dass so eine defekte Mundschleimhaut, und da ist es egal, ob das ein Kind oder ein Erwachsener ist, die einem so viel Unbehagen und Schmerzen bereitet, dass es manchmal für die Patienten nicht mal möglich ist, auch nur Flüssigkeit zu sich zu nehmen und dann auf eine künstliche, in Anführungsstrichen, Ernährung angewiesen sind, dass man mit kleinen Maßnahmen wie ein bisschen Kokosöl und Sandornfruchtfleischöl den Menschen Linderung verschafft und sie dadurch unter Umständen wieder was essen und trinken können, ohne dass irgendeine andere Form der Therapie unterbrochen oder abgebrochen werden müsste.
Ja, das ist irgendwie absolut naheliegend, ne? Weil man weiß, dass es da ganz sanfte Mittel gibt, die gut tun. So wie man halt früher wusste, bei dem und dem nehmen wir Kamillentee, bei dem und dem nehmen wir, keine Ahnung, Gänseblümchensalbe oder so. Was die vor allem die Mamas und die Omas selber machten, da war so viel Wissen da und es ist so viel Wissen verschluckt worden. Und das ist so eins unserer Anliegen, dass wir den Menschen auch so ein bisschen modernisiert, dieses Wissen mit an die Hand geben, dass sie einfach sich selber bzw. ihren Lieben dann einfach wieder ein bisschen helfen können.
Ja, es fängt ja schon damit an, dass es heute, ich stand gestern vor einem Teeregal, also vor dem Teeregal eines Reformhauses und war schier erschlagen von dem Angebot an Tees und Teemischungen, die es gibt. Und eine Verpackung sieht schöner als die andere aus. Und dabei ist mir aufgefallen, wie sehr auch ich mich dann blenden lasse und denke, wow, sieht das toll aus, der schmeckt bestimmt lecker. Und dann schaue ich mir die Inhaltsstoffe an und denke so, oh, Anis, Fenchel, Kümmel, ja, mag ich gern, aber hätte ich jetzt auch danach gegriffen, wenn die Verpackung nicht so toll ausgesehen hätte? Das ist was, wo ich mich so frage, wie dann aus einem alten Heilmittel oder Genussmittel ein Lifestyle-Produkt heute kreiert wird und dass plötzlich ein Anis-Fencheltee ein Lifestyle-Produkt ist und wir es deshalb zu uns nehmen und nicht mehr, weil es einfach wohltuend ist für die Verdauung, für den Bauch, für die Psyche und so weiter. Dass wir dieses Wissen verloren haben und quasi nur noch nach der Optik entscheiden.
Ja, das ist so eine Erkrankung unserer Zeit, weil es ja eben auch wieder mit Geld, mit Umsatz zusammenhängt. Und Umsatz muss um jeden Preis gemacht werden, mit der Optik, mit dem lauten Geschrei. Und alles, was dann sozusagen in ist und schickimicki, das machen viele Leute gerne mit, weil es soll auch irgendwie, ja, ich denke, so einen Sinn ergeben und so ein einfach so, keine Ahnung, aus dem Reformhaus so jeweils eine Schaufel Fenchel, Anis, Kümmel in ein No-Name-Tütchen reinzutun, wer will das schon? Aber ich wundere mich immer, dass auch manche Leute so scharf darauf sind, ein Vielfaches an Geld auszugeben für, in dem Fall macht es ja dann auch unnötigen Müll, weil die Packung kommt ja eh weg. Die steht ja
Ja.
dann nicht steht ja nicht monatelang in der Küche. Das
Ja,
ist schade.
und eigentlich dekoriert man ja auch seine Wohnung nicht mit netten Teepackungen. In den allerwenigsten Fällen. Und da fällt mir das ein, wo du sagst, da einfach ins Reformhaus zu gehen und wie früher so ein Schäufelchen Tee von der einen Sorte, von der anderen Sorte sich mischen zu lassen. Ich erinnere mich, als ich in Südtirol war, bei der Doris und wir so eine ganz lange Autofahrt hinter uns hatten und das Erste, was wir gemacht haben, wir sind zu Doris in dem Bioladen ins Bioparadies, weil wir sie unbedingt sehen wollten und begrüßen wollten. Und ich hatte aber so Bauchschmerzen von der langen Autofahrt. Ich habe das dann immer, wenn ich mich wenig bewegen kann. Und dann, ja, dann sind einfach, gehen die Winde nicht so, wie sie sollen. Und dann noch bei Doris im Laden und dann sagt Doris: Oh, komm mal her, mach dir mal ein kleines Tütchen. Magst du gern ein bisschen Kümmel und Fenchel gemischt haben? Und dann hat sie mir so eine ganz Mini-Tüte mit zwei kleinen Schaufeln der beiden gemacht. Und dann hat sie gesagt: Lutsch die mal und kau ein bisschen drauf rum und im Hotel gießt du dir noch warmes Wasser drauf. Wie wohltuend es einfach nur war, auf diesen Samen rumzukauen. Ja, dass
Stimmt.
wir auch das verlernt haben, dass das nicht nur zum Aufbrühen ist, sondern dass man es tatsächlich ja auch gegessen hat oder essen kann, ja, zur Verdauung.
Ich glaube, dass vielleicht ist das sogar ein riesiger Unterschied zwischen uns und manchen Lifestyle-Aroma, ich will ja gar nicht sagen Fachfrauen. Wir versuchen eben tatsächlich dieses alte No-Name-Wissen so ein bisschen lebendig zu erhalten, diese Tradition so ein bisschen lebendig zu erhalten und eben auch unabhängig von irgendwelchen Firmennamen, die irgendwie in sind. Ich glaube, das haben jetzt auch alle unsere Zuhörer und Leserinnen und so weiter mitbekommen mit über 100 verschiedenen Sendungen und mit über 1000 verschiedenen Artikeln. Das ist bei uns kommt wirklich nicht auf den Firmennamen drauf an. Natürlich habe ich und auch du, ne, wir haben unsere Lieblinge. Also bei dem einen Anbieter riecht uns vielleicht Vanille besser und beim anderen Anbieter riecht uns vielleicht die Zitrone besser und beim dritten Anbieter riecht uns die Pfefferminze besser. Aber wir machen das völlig, völlig unabhängig von irgendwelchen Moden. Natürlich finde ich es auch schön, wenn im Koffer alles einheitlich ist und Regenbogenfarben oder so. Aber darauf kommt es uns zumindest nicht an, sondern wir wollen halt wirklich helfen. Wir wollen individuellen Menschen helfen. Und da suchen wir das jeweils aus unserem Wissen und Gewissen das jeweils Beste raus. Punkt. Ne? Also ganz einfach.
Ganz einfach. Und dann noch ein anderes Feedback, was uns erreicht hat. Liebe Aromamädels,
Das
sehr
ist
nett
so
für über 50 und Ü60.
süß. Ja, süß.
Ich hoffe, ich darf das sagen. Vielen lieben Dank für jeden Podcast, den ihr bis jetzt aufgenommen habt. Speziell in diesem klingt ihr ein bisschen verzweifelt, weil ihr der Meinung seid, zu viel zu schimpfen. Da ging es um unsere Megatanten. Ich denke das nicht, denn die Zeit des kritischen Hinterfragens ist schon lange überflüssig. Nur eines ist dabei, glaube ich, wichtig. Es braucht eine lange Zeit, bis das im Bewusstsein der meisten Menschen ankommen wird. In der Naturheilkunde, speziell der Homöopathie, gibt es die Regel, dass chronische Zustände mindestens so lange Zeit zur Heilung benötigen, wie es gedauert hat, dass sie entstehen. Außerdem kann man nur die Menschen abholen, die auch bereit dazu sind. Dann kommt noch ein kleines Feedback zum Thema Pharma- und Kosmetikbranche und zum Abschluss schreibt sie: Mich begleiten viele eurer Werke im täglichen Leben. Kein Tag ohne Berührung mit Düften. Viele herzliche Grüße aus Dresden.
Wie wahr, ne? Das ist absolut schön. Ja, also das war schon auffällig. Ne? Wir haben ziemlich viel Feedback zu unseren Meckertanten bekommen und im Großen und Ganzen ist uns wirklich auch recht gegeben worden, weil viele Menschen sind wirklich dankbar, dass die Dinge beim Namen genannt werden und das muss einfach sein. Also auch heute wieder bei diesem Schwarz-Weiß-Thema. Wir müssen einfach ein paar Sachen aufklären. Also so eben solche Missverständnisse. Da können wir ja gleich mal zu dem wundervoll babytauglichen Majoranöl kommen. Also da war ich selber ganz, ganz schockiert. Was gibt es für Einschränkungen mit Majoran? Ja, da weiß ich auch noch nicht mal her, woher das kommt, dass jemand gelernt und gehört hat, dass Majoran, also das echte Majoranöl, Oregano Majorana, wir sprechen weder von Oregano noch sprechen wir von Thymus Masticina. Wir sprechen also vom echten Majoran, da gibt es ja diese tolle Statistik, speziell die Deutschen sind die größten Majoran-Krautabnehmer der Welt, weil Deutsche essen so wahnsinnig viel Wurst und Wurst muss Majoran rein. Also eine Wurst ohne Majoran ist eigentlich keine Wurst. Die würde wahrscheinlich komisch schmecken. Und also Majoran, damit ist wirklich dieses mitteleuropäische, naja, eigentlich ist es ein bisschen südländisch, so sonnenliebendes Kraut gemeint und dessen ätherisches Öl ist extrem gut verträglich. Wir wüssten nicht, was daran schlimm sein soll.
Naja, also vielleicht muss man ganz kurz mal die Vorgeschichte auch erzählen. Ich habe in dieser Woche unterrichtet, und zwar das Thema palliative Pflege und Pflege im Hospiz in Bezug auf die Aromapflege und die Aromatherapie. Ich sage jetzt auch ganz bewusst, das greifen wir gleich eben auch nochmal auf, ich sage jetzt auch nochmal ganz bewusst das Wort Aromatherapie, weil in diesem Kurs waren eben nicht nur Pflegende, sondern es war auch eine Ärztin mit dabei, die total engagiert ist, die jetzt seit einigen Monaten im SAPV-Team mitarbeitet. Das ist also die häusliche Versorgung schwerstkranker und sterbender Menschen, also quasi das Hospiz nach Hause holen, wenn eine Versorgung im Hospiz nicht möglich ist, weil zum Beispiel auch kein Platz da ist oder jemand gar nicht ins Hospiz möchte und im häuslichen Umfeld versterben möchte. Das ist eine total gute Sache, wie ich finde, weil man braucht dafür ein Team an Spezialisten. Das kann ein normaler Pflegedienst nicht leisten, weil insbesondere bei schwerstkranken, sterbenden Menschen mit starken Schmerzen benötigt man eben nochmal andere Medikamente als im normalen Pflegebereich, zum Beispiel beim Thema Schmerz. Und diese Medikamente, die dürfen nur von den entsprechend ausgebildeten Ärzten und Pflegenden auch angeordnet bzw. verabreicht werden. Und diese Ärztin ist sowas von engagiert und hat so einen Mut, diese Aromapflege als Ärztin auch dort einzuführen, dass die Pflege das im Normalfall macht. Das kennen wir jetzt schon wirklich gut und das hat sich auch in den letzten Jahren wirklich gut in dem Bereich etabliert. Aber dass auch Ärzte so engagiert sind und sagen, da nehme ich was mit und da machen wir jetzt mal was für die Mundpflege oder wir machen mal was. Es ging um eine Blasenauflage. Es gab eine Patientin mit einer mit einer Blasenentzündung, aber extrem krampfartigen Schmerzen. Und der Majoran, das ist ja unser Magnesium der Aromatherapie. Und es gibt ja diese berühmte Eukalyptus-Blasenauflagen-Rezeptur, wo der Eukalyptus 10%ig dosiert wird für die Blasenauflage, die so effektiv ist bei Blasenentzündung. Und ich hatte die mal modifiziert für mich selbst, als ich so krampfartige Schmerzen hatte und habe weniger Eukalyptus und noch ein bisschen Majoran genommen, habe einfach gemerkt, es entkrampft in dem Bereich einfach total gut. Und sie hat so einen Gegenwind dafür kassiert, und zwar von einer Pflegenden, die mal irgendwann in Aromapflege ausgebildet wurde und man hat ihr quasi mehr oder weniger über den Mund gefahren und gesagt, das geht auf gar keinen Fall, weil Majoran ist hochgefährlich, und dann hat sie ihr eine Analyse vor die Füße gelegt und hat gesagt, im Majoran ist Methylchavicol enthalten. Ja, Eliane, und dann haben wir uns das tatsächlich mal angeschaut und haben festgestellt, da ist eben nur ganz wenig davon drin, 0,3% jetzt laut deiner Analyse, Methylchavicol. Wir sagen gleich noch was dazu. Meine Frage dann, ja, aber warum ist das jetzt ein Problem, diese 0,3% bei einer schwerstkranken, sterbenden Frau? Naja, das könnte ja eine schwangere Kollegin in die Hände bekommen. Und da geht es jetzt, und dann weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll, weil Majoran ist eins der wichtigen ätherischen Öle, wenn es zum Beispiel um vorzeitige Wehen geht. Und wird sogar von unserer geschätzten Kollegin Ingeborg Stadelmann in den entsprechenden Ölmischungen sehr erfolgreich angewendet.
Ja, es ist ein ganz stark parasympathikotones Öl. Also der Majoranöl ist ganz, ganz wichtig, wenn wir zu sehr in unserem Fluchtreflex sind, wenn der Sympathikus so hochgefahren ist. Und das machen ja viele Schwangere, die kaufen dann eben noch ein Haus und dann bauen sie den Dachboden aus und dann müssen sie noch schnell nach Ibiza fahren und dann noch schnell dies und schnell das. Das heißt, ihr Nervensystem ist quasi immer angespannt, immer schnell, schnell, schnell und weiter, weiter, weiter. Und oh, dann habe ich bald die Deadline, bis dahin kann ich nur noch dies und das machen. Die sind also immer in diesem, ja, in dem, wir sprechen halt oft von diesem Fluchtmodus-Nervensystem und kommen viel zu wenig in den Parasympathikus, in das regenerierende und beruhigend und neu aufbauende Anteil des Nervensystems. Und da ist eben Majoran ein sensationelles Öl. Ich kenne auch Majoran für Babynäschen, natürlich in der babygerechten Dosierung, das muss man immer dazu sagen. Auch Schwangere kriegen, egal welches Öl, die kriegen es in der schwangergerechten Dosierung, Verdünnung. Ne? Hier redet niemand was von Überschütten und ganz viel oder Einnehmen oder sonst was. Wir reden immer von den jeweiligen Dosierungsempfehlungen für die jeweilige Gruppe. Und was sich jetzt auch so ein bisschen als roter Faden so durchgezogen hat, es ist vielen Menschen einfach nicht bekannt, dass es ein riesiger Unterschied ist, ob ich, egal was, ätherische Öle, Kosmetikcremes und so weiter, auf die Haut auftrage oder ob ich sie schlucke und esse. Und diese Studien zum Methylchavicol, was auch Estragol heißt, dieses Molekül, ein unglaublich entkrampfendes Molekül, was isomer ist, also ganz, ganz ähnlich wie Anethol in Anis und Fenchel, auf den wir auch gleich noch kommen werden. Also ein super Molekül, was schon seit Menschengedenken in Spuren eingenommen wird, nämlich genau mit diesem Tee, den du eben erwähnt hast. Und wenn für Tierexperimente, also auch für irgendwelche Behörden, werden ja immer noch oder mehr denn je eigentlich Tiere ohne Ende gequält. Die kriegen also, das steht auch explizit bei vielen Studien dabei, die werden zwangsernährt mit irgendwelchen isolierten Molekülen. Wenn sie Glück haben, sind es noch natürliche Moleküle. Gut vorstellbar ist sogar, dass es synthetische Moleküle sind. Also nur Moleküle. Also nicht die gesamte Pflanze, nicht das gesamte Öl, nicht dieses Vielstoffkunstwerk von der Natur, sondern ein einziges Molekül daraus. Zwangsernährung über Wochen. Ja, und dann kriegen die Leberprobleme. Und dann heißt es plötzlich, ja, das Öl, also ganz typisch ist es bei Basilikumöl. Nein, das können wir nicht anwenden, weil das ist krebserregend. Wo, wie, was? Bei Ratten, Mäusen, Hamstern, die zwangsernährt worden sind mit riesigen Mengen über viele Wochen von dem Öl. Das hat 0,0 mit dem Auftragen auf die Haut, auf die äußere Hülle des Menschen zu tun. Bei einem Krampf, bei egal was. Ne? Und das scheint niemand zu verstehen. Ich glaube eigentlich nicht, dass man dafür extra die Heilpraktika-Ausbildung machen muss. Mir hat sie Spaß gemacht, aber ich glaube, um das zu verstehen, muss man wirklich nur so ein bisschen den Menschenverstand benutzen.
Und dann kommt ja auch noch die Anwendung über die Nase dazu, die ja auch noch mal einen ganz anderen Weg nimmt. Also wo wir
Ja.
noch mal einen anderen Weg haben, quasi in den Körper hinein. Was mich auch immer so immens ärgert, du hast jetzt eben auch noch mal die Studien angesprochen, die da eben mit Ratten und Mäusen eben stattgefunden haben und dass wir es einfach bei Tieren ja auch mit einem ganz anderen Stoffwechsel zum Teil zu tun haben. Die haben einen ganz anderen Leberstoffwechsel zum Beispiel als der Mensch. Und wenn wir mal Basilikum nehmen, was eine vielfach höhere Dosis, will ich mal sagen, am Methylchavicol oder ein Anteil Methylchavicol enthält, da müsste ja Italien quasi ausgestorben sein, wenn man betrachtet, dass Basilikum eins der traditionellsten Kräuter in der italienischen Küche ist und dort massenweise gegessen wird. Ja? Das darf man eben auch nie aus den Augen oder aus dem Kopf verlieren. Und mich ärgert es eben so, dass wir sprechen von Wissenschaft. Wissenschaft heißt, Wissen zu schaffen. Und dieses Wissen, was dann neu geschaffen wurde, indem man bestimmte Dinge untersucht hat, dass andere Wissenschaftler dazu auch Fragen stellen können und auch die Dinge hinterfragen. Und das ist meiner Meinung nach in den letzten Jahren immer, immer schlechter geworden, beziehungsweise war nicht gewünscht, dass man Wissenschaft hinterfragt hat, sondern man hat gesagt, da gibt es die Studie A, B und C und so ist es nun mal und da fragen wir jetzt nicht hinterher, sondern wir wissen, was jetzt für die Menschen gut ist und zwei Studien haben das gezeigt und die drei anderen Studien, die das Gegenteil gezeigt haben, die wurden plötzlich nicht mehr erwähnt. Und das ärgert mich auch, weil es auch die Naturheilkunde immens betrifft und die auch aufgrund der finanziellen Situation nicht die Möglichkeit haben, das wissenschaftlich in dem Maße zu widerlegen, damit ja, damit wieder so ein gut gesundes Gleichgewicht entstehen könnte.
Typisch Schwarz-Weiß-Sehen. Und
Genau.
wir haben es ja auch schon gesagt, wenn man jetzt irgendwas nachweisen will an Hunden, auch Hunde vertragen vieles nicht. Zum Beispiel, die vertragen kein Birkenzucker, das kann tödlich für Hunde sein. Und die vertragen keine Schokolade, vor allem keine ganz hochwertige Bitterschokolade. Würde irgendjemand auf die Idee kommen und sagen, um Gottes Willen, wir müssen jetzt alle aufhören, Schokolade zu essen? Nein! Das heißt, da stehen einfach ganz konkrete Interessen dahinter. Also wir merken es ja auch so, wie es immer mehr Molekülen quasi an den Kragen geht. Das ist wirklich, da ist wie so ein System dahinter. Wenn es bei dem einen nicht wirkt, dann packen wir uns irgendwas anderes. Und dann wird eben, ja, ohne Hinterfragen, ohne die Physiologie des Menschen, ohne die Physiologie des Tieres, die muss man ja nicht kennen, aber da kann man dann notfalls auch mal jemanden fragen, sondern einfach nur weiter beten. Und das ist wirklich so schrecklich, wenn man jemanden mit Krämpfen Majoran vorenthält. Also ich finde es tragisch. Ich hatte vor ein paar Tagen, habe ich mich irgendwie sowas von saublöd verlegen. Das passiert mir so zweimal im Jahr. Ich habe schon so viele verschiedene Kissen ausprobiert. Und dann plötzlich wache ich morgens auf und so zwischen Nacken und Schulterpartie tut mir alles weh, ich kann den Kopf kaum drehen. Das ist für mich ein ganz klarer Fall von Majoran. Und dann nehme ich tatsächlich nur so ein paar Tropfen Olivenöl oder meistens eher Johanniskrautöl auf meine Hand und tue dann wirklich einen Tropfen Majoran drauf. Und das tue ich zwei, dreimal drauf, lege eine Wärmflasche drauf und es ist in der Regel innerhalb von, keine Ahnung, 12, 14, 24 Stunden. Ist das dann auch wieder gut? Und das ist mein Retter und das ist ein Öl, das überzeugt dermaßen. Warum soll man jemandem so ein Öl wegnehmen mit einer falschen Annahme? Also das geht nicht in meinen Kopf.
Methylcharbicol ist außerdem ein Inhaltsstoff, den wir unglaublich schätzen. Jetzt gerade auch wieder in diesen, wir haben es ja eingangs schon gesagt, in diesen Zeiten voller Anspannung, Angst und Enge. Wir unterscheiden natürlich auch, nehmen wir das innerlich, wie hoch wird dosiert oder brauchen wir es zum dran schnuppern, damit wir einfach gelassener mit vielen Dingen umgehen können. Und wer uns kennt, der kennt ja auch unsere Schwester Esther, die Inhaltsstoffe, die so einfach uns ja ein bisschen beruhigen, uns Ängste nehmen, uns einfach ein bisschen das Gefühl von Gelassenheit vermitteln. Und wir erwähnen auch immer, dass die enge Verwandte von den Estern sind die Ether. Und da gehört Methylcharbicol mit dazu. Also die Cousine der Ester, das sind die Ether. Und die unterstützen quasi deren Wirkung maßgeblich. Und es gibt einfach für uns so ein ganz sensationell einfaches Rezept: in 5 Milliliter Orange oder Blutorangenöl, 1 bis 2 Tropfen Basilikum rein und ihr habt eine tolle LMAA-Mischung quasi gemacht. Und da geht es nicht darum, dass man die auf einmal schluckt und selbst das würde gar keinem Menschen schmecken. Also das ist auch nochmal so ein Punkt. Ich habe über die letale Dosis gesprochen und wir haben es ja in einem Podcast mit dem teuren Selbstmord auch schon mal angesprochen,
Stimmt.
wie viel Milliliter, ich glaube, über 450 Milliliter Rosenöl müsste jemand trinken, um sich zu schädigen. Dabei wäre er noch nicht mal tot. Also er würde sich quasi nur damit schädigen. Und das ist schon eine teure Angelegenheit. Und ich glaube, bevor man auch nur 5 Milliliter geschluckt hätte, würde man sich erbrechen, weil es einfach gar nicht gut schmeckt.
Ja, und dann wirklich, wenn man es nicht versteht, was ich völlig okay finde, das muss man nicht verstehen und das muss man auch nicht verstehen, wenn man nur ein Jahr eine Aroma-Ausbildung gemacht hat. Ich finde es halt nur schade, wenn man dann, wie in diesem Fall, so eine engagierte Ärztin an ihrer Arbeit hindert oder bei der Einfrage, die ich bekam, dürfen wir wirklich Anis Fenchel bei Blähungen verwenden, also das Öl nicht wie dein Tee, stark verdünnt bei Menschen mit östrogenabhängigen Tumoren. Menschen mit Tumoren, die können die ganz normalen Beschwerden, die jeder hat, nach dem Linseneintopf oder, na, egal, die haben allerlei andere Beschwerden, die jetzt mit ihrem Tumor gar nichts zu tun haben. Und wir haben vor 30, 35, 40 Jahren haben wir für bestimmte Öle Vor allen Dingen Anis, Fenchel und Muscatella-Salbei. Haben wir tatsächlich gelernt, bitte nicht bei östrogenabhängigen Tumoren, weil man das nicht genau wusste. Man hat auch nicht, es gab noch keine Studien zu, welche Hormone eigentlich. Wir haben ja nicht nur unsere Geschlechtshormone, wir haben ja noch zig andere Hormone. Und was ätherische Öle ganz schön machen können, da gibt es halt inzwischen erste Studien, ist zum Beispiel das Oxytocin und das Cortisol zu modulieren. Und was brauchen wir Menschen heute mehr? Das ist genau dieses Thema. Und wenn ich jetzt, klar, wenn ich jetzt literweise Anis oder Fencheltee trinke und 10 Milliliterweise mir das irgendwo hinschmiere, dann, ja, dann mag es sein, dass da eine östrogenartige Wirkung ist. Aber nicht bei den Empfehlungen, die sich halt genau in diesen 50 Jahren etabliert haben. Das sind ja, wenn man so will, soll es nicht negativ klingen, sind es kosmetische Verdünnungen. Maximal 3% auf der Haut. Das hat nichts mit Schlucken und mit Leber und mit dem Interferieren der Leber als Hormonproduzentin zu tun. Und das wird offensichtlich, das geht irgendwie noch nicht in die Köpfe rein, oder es werden eben uralte Studien, uralte Bücher zitiert. Ich finde, wenn man unterrichtet oder wenn man auf Instagram und Facebook Werbung für seine Produkte, für seine Rezepte macht, dann sollte man, also ich finde, dann kann man schon erwarten, dass die Leute geschult sind, und zwar nicht in Produktschulung, sondern auch im Minimum Schulung in Physiologie und gegebenenfalls in Anatomie haben. Aber das fehlt halt gerne. Und das hat mir jetzt eben auch wieder so leid getan. Diese Frage kam jetzt halt wieder ganz konkret, die kommt quasi regelmäßig. Dürfen wir eben diese Auflagen Anis, Fenchel machen, wenn jemand einen östrogenabhängigen Tumor hat? Und diese Tumore scheinen im Moment gerade stark zuzunehmen. Also das kann Prostata, Brustkrebs, Eierstockkrebs und so weiter sein. Kein Wunder in dieser Plastikwelt, in der wir leben, wo wir diese vielen Plastikstoffe haben, die wirklich unseren Geschlechtshormonstoffwechsel durcheinander bringen. Aber bitte da sich echt nicht ins Hemd machen, sondern den Menschen die Hilfe anbieten mit den entsprechenden richtigen Dosierungen, also Verdünnungen und der richtigen Anwendung. Also richtige Anwendung heißt in fast allen Fällen äußerlich.
Ja, weißt du, Eliane, es ist ja, es gab ja auch diese, das Schlimme ist ja, es gibt dann diese Behauptungen, die dann auch zum Teil ja durch die Presse gehen, wie damals mit dem Zimt. Kannst du dich erinnern?
Ach ja, das kommt bestimmt noch mal demnächst wieder, klar.
Ja, und da gab es aber ja auch eine Gegendarstellung. Es gab ja danach, leider kommen die Sachen ja dann in der Vorweihnachtszeit, dann wird da ganz viel Panik geschoben. Die Menschen haben sich nicht mal mehr getraut, Zimtwaffeln zu backen oder zu essen
Ja.
oder Zimtsterne den Kindern zu geben. Klar kann Zimt auch bei sehr empfindlichen Schwangeren in der Vorweihnachtszeit auch mal Wehen auslösen, wenn man es verkehrt in hohen Dosierungen. Und selbst wenn man zu viele Zimtkekse isst, kann das nachteilig sein. Aber nichtsdestotrotz ging es ja da auch wieder um die Leber und was es anrichtet. Und man hat auch da sich nur die Ratten angeschaut. Und das Tragische daran ist, diese Gegendarstellung, die dann ungefähr ein halbes Jahr später im Frühling kam, die gab es ja. Aber die hat kein Mensch mehr gelesen, beziehungsweise es hat niemanden mehr interessiert. Und das alte Ding mit dem Zimt ist immer noch in den Köpfen und wird fast jedes Jahr neu runtergebetet. Es ist einfach dramatisch. Oder
Ja,
genauso, ja.
vor allen Dingen wird ja nicht unterschieden. Wir haben grundsätzlich in jedem Supermarkt und bei etlichen ätherischen Ölanbietern haben wir diese zwei sehr, sehr unterschiedlichen
Genau.
Zimtarten. Es gibt noch viel mehr Zimtarten. Und nur der Cassia-Zimt enthält Kumarin. Also wenn ich jetzt richtig ganz zimtige Zimtsterne machen würde mit dem Cassia-Zimt, also richtig extrem zimtig, und dann davon jeden Tag über die Adventszeit, keine Ahnung, 10, 20 Stück essen würde, das mag bei einer schwächeren Leber vielleicht sich sogar auswirken. Wenn ich aber den Ceylon-Zimt nehme, den Cinnamomum ceylanicum, also aus Sri Lanka den, dann da ist annähernd kein Kumarin drin, und da passiert das gar nicht. Das heißt, auch da müssen eigentlich die ganz normalen Supermarktkäufer und Käuferinnen mal schauen, dass es hoffentlich draufsteht, und dann in
Nee.
Anführungsstrichen den richtigen Zimt kaufen.
Tut es eben nicht. Beim gemahlenen Zimt kannst du es ganz häufig nicht erkennen. Also so gerade dieses Konventionelle siehst du es nicht. Wenn du dir
Ja.
deine Zimtstangen kaufst, sieht man es ja, glaube ich, an diesem Eingerollten. Ich glaube, der problematische Zimt, der ist nur einfach gerollt und der feine Zimt, der kein Kumarin enthält, der ist quasi von zwei Seiten so eingerollt.
Ja, und
Und natürlich von, von links und rechts einmal rollt und dann treffen sich die beiden Rollen in der Mitte.
Ja, genau, aber das ist nicht immer so. Aber der China- oder Cassia-Zimt, der erinnert eher an so eine Baumrinde, an eine Borke von, als würde ich jetzt in den Garten gehen und ein Stück Baumrinde abschneiden. Also der sieht wirklich so, ja, so rindig aus, so wie vielleicht ein Kind sagen würde, so sieht eine Rinde aus. Der Ceylon-Zimt, der ist halt eher so, das ist ja fast so eine Haut, fast wie so eine verholzte Haut sozusagen, der ist schon sehr, sehr fein. Ne? Also,
und der riecht auch süßer. Ich finde, der riecht ja fast süß und der andere ist eher so kratzig und herb vom Duft her.
Ja, ja. Er hat aber als ätherisches Öl, er enthält noch das Benzaldehyd und als ätherisches Öl riecht man das tatsächlich raus und das hat so eine leicht marzipanige Note. Also es hat was, aber da würde ich, also ich bin ja nicht zimperlich mit Sachen ausprobieren, auf 5 Milliliter Orangen- oder Mandarinenöl ein Tropfen von diesem Cassia-Zimt reintun und es ist eigentlich mehr als genug. Eigentlich würde auch ein halber reichen. Das ist so intensiv und auch so hautreizend. Also und damit kann man gerade in der Duftlampe oder im Vernebler oder so, da kann man eben nichts verkehrt machen. Hier geht es halt eben auch wieder um diesen Riesenunterschied, schlucken oder nicht schlucken. Und bei dem Riechen, du hast eben das Riechen angesprochen, da wird ja auch oft behauptet, ja, das ätherische Öl, das geht sofort ins Blut über. Das ist auch nur sehr bedingt korrekt, weil die unterschiedlichen Inhaltsstoffe in ätherischen Ölen, die gehen unterschiedlich, ja oder nein, und auch von der Zeit in unserer Schleimhaut und in unsere Blutkapillaren, wenn ich eine Hautanwendung mache. Es geht so gut wie nie das gesamte ätherische Öl in den Körper, in den Blutstrom über, sondern einzelne Moleküle und die haben jeweils eine Halbwertzeit und die ist sehr, sehr unterschiedlich. Manche dieser Moleküle sind fast, keine Ahnung, Viertelstunde, halbe Stunde sind die wieder raus und manche tummeln sich dann schon mal, keine Ahnung, so circa 2 Tage oder so. Das D-Limonen zum Beispiel in den Zitrusölen, das bleibt relativ lange erstmal im Körper. Darüber müsste man auch genau Bescheid wissen. Weiß natürlich keiner. So genau wissen wir das auch nicht, weil man erfährt darüber fast nichts.
Mhm. Und dann gab es eine Anmerkung dieser Pflegenden auch wiederum. Um Gottes Willen, also sie wollte ein schönes Tonga-Schmerzöl machen, diese Ärztin, für die Patienten, die einfach so übermäßig viel Schmerzmittel brauchen und trotzdem immer noch Schmerzen haben und hat gedacht, sie macht eine schöne Mischung, wo Tonga drinne ist, weil Tonga einfach so toll ist, gerade bei chronischen Schmerzen oder bei onkologischen Schmerzen. Und dann ging es wieder los. Um Gottes Willen, das geht überhaupt nicht. Da sind Kumarine drin und das ist, dann kriegen die Leute Blutverdünner und es verdünnt das Blut. Nee, Tonga darf in keinem Fall hier verwendet werden bei den Patienten. Und dann denke ich mir immer, oh mein Gott, das ist wieder dieses Gegenteil von zu viel, ist dann diese Übervorsicht und dieses, also ich finde immer so Halbwissen ist immer schlecht, egal in welche Richtung.
Ja, Kumarine sind ja ohnehin relativ große Moleküle. Deswegen haben wir die in dem extrahierten Tonka. Also Tonka kann ja gar nicht destilliert werden. Und die gehen sowieso entsprechend schlecht in die Haut hinein. Und der Tonka-Extrakt besteht ja nicht nur aus Kumarinen. Und auch da, das müssten dann Pharmakologen beantworten. Da hat ja auch schon der Dr. Heringer auf meiner Blogseite sich mehrfach zu geäußert, zu der blutverdünnenden Wirkung. Oft ist es ein kleiner Anhänger, ein Molekül, der diesen riesigen Unterschied macht, ob etwas blutverdünnend wirkt oder nicht. Und ja, es gibt Kumarinverbindungen, die wirken blutverdünnend. Aber im Tonka, wenn ich das rieche oder wenn ich das lokal mal auf eine schmerzende Stelle auftrage, das sind so winzige Mengen, die wirklich in den Körper gelangen. Die haben nichts mit der systemischen Anwendung von Medikamenten zu tun. Medikamente, die wir einnehmen, die stark, stark wirken, die wirken auf das gesamte System und das sollen sie auch. Und die sollen auch eine Zeit lang da wirken. Genau deswegen verändert ja die Pharmaindustrie natürliche Moleküle, nicht nur zum Patentieren, sondern auch damit die sehr zuverlässig über einen gewissen Zeitraum, wirklich zuverlässig bei fast allen Menschen, muss man sagen, wirken. Und das kann die Natur gar nicht. Da sind die Naturmoleküle viel zu unstabil oder werden eben so schnell vom Körper ausgeschieden, wenn sie im Körper drinnen sind. Oder die Impressionen, die wir beim Riechen haben, die sind viel zu flüchtig sozusagen. Wir brauchen bei einer vernünftigen Anwendung. Und wie gesagt, darum hat sich diese circa 2%ige Verdünnung jetzt in 40 Jahren gut etabliert. Äußerlich und circa 2% gilt als super sicher, also interferiert nicht merkenswert mit Medikamenten. Es gibt natürlich gelegentlich Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen ist die 2%ige Verdünnung äußerlich eine absolut sichere Verdünnung. Klar, nur wenn jemand Allergien hat, dann ist das auch noch zu viel, ne?
Aber die Ausnahmen gibt es ja immer. Also ich meine,
Ja.
es gibt immer Ausnahmen und wir kennen ja auch die Situation, dass wir zum Beispiel bei Säuglingen und Kleinkindern andere Dosierungen wählen, ebenso auch bei Schwangeren. Und auch hier haben wir es ja auch schon so häufig erwähnt, man könnte fast sagen, bis auf eine oder zwei Handvoll Ausnahmen können Schwangere fast alle ätherischen Öle in der entsprechenden Dosierung verwenden. Und wir empfehlen da super gerne, nehmt doch die Dosierungen aus unserem Kinderbuch für Kinder, für Schulkinder, also gerade so die Kinder, wo gerade zur Schule kommen. Damit kann eine Schwangere fast nichts verkehrt machen. Also unser Buch Aromatherapie für Kinder, das kann sowohl für Kinder als auch im Altenpflegebereich als auch für Schwangere Verwendung finden. Wir könnten es mit einem anderen Titel einfach neu veröffentlichen. Ja,
Stimmt.
es ist einfach so. Und auch in unserem Buch für die onkologischen Patienten, in unserem Ratgeber, haben wir unsere Mischungen so konzipiert, dass sie eben sicher sind und dass sich die Menschen nicht unnötig Gedanken machen müssen. Das war ja auch unser Anliegen, dass es praktikabel ist, dass es sicher in der Anwendung ist, dass niemand eine Ausbildung braucht, um die Dinge, die wir empfehlen, anwenden zu können und zu dürfen. Das war uns unglaublich wichtig. Und von daher sehen wir es immer oder finden es immer ein bisschen traurig, wenn es dann Menschen gibt, die das quasi auch so mit ihren Aussagen, um Gottes Willen, das ist gefährlich, es belastet die Leber, es ist für Schwangere gefährlich, die das dann in Frage stellen. Genauso wurde ich jetzt vor kurzem wieder angegangen, warum ich denn ständig den Begriff Aromatherapie verwenden würde. Man dürfte doch schließlich keine Aromatherapie machen, wenn man kein Aromatherapeut ist. Auch das ist wieder dieses Schwarz-Weiß-Denken. Klar, wir wissen, dass es in der Pflege wichtig ist, dass die Pflege sich auch über ihre Wortwahl abgrenzt von der Therapie und dass es wichtig ist, dass eine Pflegekraft auch kommuniziert, dass sie nicht therapeutisch mit den ätherischen Ölen arbeitet, sondern in ihrem Pflegeberuf, also Aromapflege, praktiziert. Aber zu Hause in meiner Familie und bei mir selbst, da darf ich doch therapieren. Wenn nicht ich mich selbst therapieren darf oder meine Kinder therapieren darf, wer darf es denn dann am Ende? Und das ist ja auch unser Anliegen, dass wir den Menschen wieder diese Eigenermächtigung, schaut mal, ob ihr auch noch eine sinnvolle Therapie neben der Schulmedizin für euch habt, die sicher ist und die vielleicht auch verhindert, dass man unter Umständen unnötigerweise zum Beispiel bei einem Schnupfen oder Husten oder bei einer Mittelohrentzündung direkten Antibiotika einnimmt. Und da finden wir auch, es ist doch egal, ob ich es in dem Fall Aromapflege oder Therapie nenne, sondern es kommt darauf an, dass ich weiß, was ich tue. Und dafür ist es egal, wie es heißt.
Ich glaube, meine Lehrerin Shirley Price hatte mal in einem ihrer Bücher die Definition von Aromatherapie. Also man muss dazu sagen, hier im Englischsprachigen ist das völlig normal. Also hier ist Therapy, hatte ich kürzlich auch schon mal erläutert, völlig okay. Und da braucht man ja keine Prüfungen und Heilpraktiker gibt's hier sowieso nicht. Hier kann man sozusagen drauf lostherapieren, wenn das Gegenüber therapiebereit ist, also sein Einverständnis gibt. Und ich glaube, Shirley Price hatte sowas gesagt, Aromatherapie ist die bewusste Anwendung von ätherischen Ölen, um, ich weiß nicht mehr, wie sie gesagt hat, Krankheiten, Symptome und ähnliches zu lindern und vielleicht sogar zu heilen. Ja? Heilen, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, heilen kann sowieso nur der innere Heiler. Wir können immer nur Tipps geben und anschieben. Klar, ein Chirurg, der kann irgendwas zusammennähen, was gebrochen oder gerissen ist oder wo irgendwas rausgeschnitten werden muss. Und dann muss aber auch wieder der Körper und vor allen Dingen die Seele und die ganze psychoneuroimmunologische Situation der Person muss dann sozusagen loslegen und sich selber heilen. Also selbst ein Chirurg kann eigentlich nur einen Anstoß von außen geben, weil die Heilung erfolgt dann durch dieses menschliche oder eben auch durch das tierische Wesen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich fand diesen Zusatz, die bewusste Anwendung sehr, sehr gut, weil bewusst heißt wirklich, ich überdenke mir was dabei und ich bin geschult. Weil wenn ich nicht geschult bin, dann kann ich mir auch nichts dabei denken. Und das ist eben so ein bisschen in diese Schwarz-Weiß-Welt heute eingezogen, dass man nur nachplappert, dass man eher so von Produktschulungen irgendwas nachplappert, so wie wenn man halt, keine Ahnung, man macht eine Schulung bei dem Konzern, der die Creme in der weißen Dose macht, und dann plappert man halt als Vertreter dieses Konzerns nach, ja, die Creme mit der weißen Dose, die ist das Allerbeste bei Neurodermitis, ohne jemals zu hinterfragen, was ist da eigentlich drinnen und in welchen Fällen ja und in welchen Fällen nein und was gibt es für Vor- und Nachteile und überhaupt. Also wir stehen für dieses Wissen gepaart mit Nachdenken, gepaart auch mit Hausverstand, sagen die Österreicher, oder gesundem Menschenverstand. Das gilt übrigens last not least auch für manche der Inhaltsstoffe namens Ketone. Ich hatte auch vor ein paar Tagen die Anfrage nach Thujon in der Schafgarbe, und ich habe daraufhin wirklich mal, ich glaube, 6 oder 7 Analysen mir angeschaut, und das verstehen, glaube ich, auch viele noch nicht. Öl ist nicht gleich Öl. Also diese 6 oder 7 was Schafgarbenöle haben sich sehr, sehr unterschieden. Natürlich hat ein Öl einer bestimmten klar definierten Pflanze, ja, seinen Fingerabdruck sozusagen, dass bestimmte Sachen müssen drin sein, bestimmte Sachen können drin sein, bestimmte Moleküle dürfen quasi nur von bis drin sein. Wir haben es mit natürlichen Produkten zu tun und nicht mit Standards, wo immer weltweit dasselbe drin sein muss. Das ist auch das, was ich so als Privileg empfinde, dass ich mit vielen verschiedenen Anbietern zusammenarbeiten kann, seit 35 Jahren, und darf, dass ich die Wahl habe, dass ich sagen kann, ach, nee, also dieses Jahr riecht mir die Zitrone von dem da eigentlich gar nicht gut, dann nehme ich eine andere Zitrone, oder die gefällt mir auch noch nicht, dann gehe ich zum dritten Anbieter und nehme diese Zitrone und habe dadurch schon unglaublich viel Varianten kennenlernen dürfen. Und manchmal bin ich selber total erstaunt und manchmal auch schockiert. Huch, wie riecht denn das dieses Jahr? Aber das ist doch gerade spannend. Das ist gerade bunt. Das ist gerade nicht schwarz-weiß. Und Thujon, ja, Thujon war ein extrem problematischer Inhaltsstoff, weil der wurde in riesigen Mengen mal wieder genommen. Also erstens gab es ein paar Beobachtungsarbeiten, dass Frauen thujonhaltige Öle so quasi 5 und 10 und 20 Milliliterweise getrunken haben, um eine Schwangerschaft abzubrechen. Also missbräuchliche Anwendung, bewusst missbräuchliche Anwendung. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich so ein wunderbares Schafgarbenöl, es ist so toll für zum Beispiel für Haut, also für Wunden, für starke, für schwierige Wunden. Und da ist nicht nur dieses blaue Azulen so wunderbar hilfreich, sondern eben genau diese 2-3% Thujon, die manchmal drin sind. Manchmal ist auch Verbenon drin, aber in Kleinstmengen. Und wenn ich so eine Wunde habe, ich bin ja nicht, es ist ja nicht mein ganzer Körper zerrissen. Ich mache ja kein Tauchbad wie nach der Sauna in
Genau.
Schafgarbe, in der Thujon drin ist, sondern ich nehme ein klitzekleines bisschen. Das gilt auch für Salbeiöl und das gilt auch für manche Rosmarinöle, wo viel Kampfer drin ist. Wir nehmen das punktuell, und wir steigen nicht in ein Bad mit dem Öl und wir trinken das nicht parallel. Also Kirche im Dorf lassen. Ich glaube, das ist einfach so die Quintessenz der heutigen Folge, dass man einfach die Balance behält und die Buntheit sich anschaut und nicht dieses extrem Schwarz-Weiße.
Aber das ist schon ein Spagat, den wir da heute machen, oder?
Ja.
Muss man schon sagen. Auf der einen Seite meckern wir, dass die Menschen zu lasch mit den ätherischen Ölen umgehen und es literweise quasi in sich reinkippen. Und auf der anderen Seite schimpfen wir über die Übervorsichtigen. Aber ich glaube, daran sieht man auch, wie wichtig es ist, dass man sich auch mit den Dingen, wie du es eben auch gesagt hast, beschäftigt, also wie hast du es so gesagt, diese bewusste Anwendung
Ja.
ätherischer Öle ist Aromatherapie, dass ich mir das bewusst machen, also mir auch das entsprechende Wissen auch in irgendeiner Form aneigne und dafür muss ich nicht studieren oder eine komplette Ausbildung machen, sondern dazu reicht es sich ja auch auf seriösen Seiten umzuschauen oder auch unsere Podcasts anzuhören oder auch mal so ein kleines Basisseminar zu machen. Bei uns kann jeder ein Basisseminar machen, auch der Laie darf da mitmachen, um so ein Grundverständnis zu bekommen und diesen Spagat, den wir heute machen, nicht machen muss, sondern sich in der Mitte, in der Balance bewegen kann und bei Unsicherheiten eben die entsprechenden Fachleute auch noch mal fragt oder in der Literatur nachschlägt. Auch wir wissen nicht alles, aber wir wissen, wo wir nachschauen können. Und das möchten wir ja auch zum Beispiel in unserem Studienseminar, was jetzt demnächst wieder stattfindet, auch vermitteln, dass wir den Menschen auch zeigen, jeder kann in so eine Studie auch mal reinlesen und sich ein Bild davon machen, wie läuft sowas ab und was wird überhaupt untersucht. Und apropos, da sind mir meine Teilnehmer in meinem Kurs auch diese Woche auf den Leim gegangen. Ich habe Botanik unterrichtet und habe dann den Thymian Chemotyp Thujanol vorgestellt und habe die den riechen lassen. Also, sie kriegen ja immer Duftpakete geschickt und dann war der Thymian Thujanol drinne im Duftpaket. Und dann habe ich gesagt, das ist der Chemotyp Thujanol. Was ist denn jetzt so euer erster Gedanke, wenn ihr das hört? Und fast alle haben geschrieben, oh, da muss man vorsichtig sein. Das ist doch
Trillion.
gefährlich. Und dann habe ich gesagt, wie kommt ihr denn darauf? Ja. Thujanol, das hört sich nach Thuja an. Und Thuja haben wir ja gelernt, ist gefährlich. Und dann habe ich gesagt, was habt ihr denn noch gelernt? Wo ist denn dieser, ja, wo ist denn dieser Inhaltsstoff Thujanol zu finden? Ja, in der Roten Straße. Ja, in meinem Buch Basics gibt es ja diese drei Straßen. Die Rote Straße sind halt die Inhaltsstoffe, mit denen man achtsamer umgeht. Da habe ich gesagt, jetzt überlegt mal, wie ist denn die Endung? OL. Und dann sagt eine unserer Lieblingschemiefrauen da, wir kennen sie beide, sehr engagiert, sagt dann plötzlich, oh Mist, jetzt bin ich dem auf den Leim gegangen. Das ist ja ein Alkohol und Alkohole sind alle in der grünen Straße zu finden. Das meine ich damit, dass man einfach sich bewusster damit auseinandersetzen muss und nicht direkt in Panik verfällt, wenn man was hört, sondern wenn man unsicher ist, dann einfach auch noch mal nachschaut. Und der Thymian Thujanol ist ein ganz tolles, sehr verträgliches ätherisches Thymianöl, anders als zum Beispiel der Kavakrol oder der Thymol, mit dem wir durchaus mal ein bisschen achtsamer umgehen müssten. Und es ist ein tolles Öl, auch schon für Kinder und vor allen Dingen ein ganz tolles Öl. Wir sind mal wieder bei den Vaginalinfektionen, bei Chlamydien.
Ja, genau. Also es ist halt ein Riesengebiet. Man kann theoretisch viel lernen, aber ich denke, wenn man mal so Basics gelernt hat oder ein Buch gelesen hat, wo so das Allerwichtigste drin ist, dann weiß man zumindest, wo man nachschauen kann, da weiß man, wen man fragen kann. Ich glaube, ist das nicht das Ziel von jeder Ausbildung oder Fortbildung, dass man die Sachen einfach so ein bisschen einordnet. Es geht niemals darum, dass man alles auswendig weiß und alles sofort miteinander verknüpfen kann. Sowas dauert und da kommt ja dann auch die ganze Erfahrung mit dazu. Aber also ich finde, man sollte dann den Mund wirklich erst aufmachen, wenn man wirklich ganz sicher ist oder wenn man eben mit Studien belegen kann, dass das Thema, über das man gerade spricht, so und so, vielleicht auch heute anders gesehen wird als früher. Das kann man ja heute besser denn je nachschauen. Also das ist ja heute wirklich sowas von einfach.
Aber geht's dir nicht auch so, Eliane, wenn dich ein Thema begeistert oder wenn du dich für etwas interessierst? Im Moment sind es bei mir zum Beispiel auch die ganzen Mikronährstoffe. Mich interessieren die einfach total. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, einfach pauschal mir da mal so ein schönes Gewürzregal mit Mikronährstoffen hinzustellen und von allem mal ein bisschen was zu nehmen. Sondern ich möchte dann auch wissen, was würde ich jetzt brauchen oder brauche ich das überhaupt und warum braucht man das? Also die Zusammenhänge, ich finde das so spannend, dass ich nicht nur Dinge benutze, sondern dass ich sie, wie eben schon erwähnt, bewusst benutze und einsetze. Und also ich finde es einfach total spannend, sich auch in den Bereichen immer wieder, ja, neues Wissen zu schaffen, das macht, ich finde das ist so wichtig, dass man nie aufhört zu lernen, auch wenn es nichts mit dem Beruf zu tun hat, sondern dass man immer lernbereit und wissbegierig bleibt, egal wie alt man ist.
Ja, und dass man solche Dinge anders als jetzt Grundnahrungsmittel, Nudeln oder Reis oder so oder Spinat oder Karotten, dass man sowas, Nahrungsergänzungsmittel oder auch Oreganoöl nicht dauerhaft nimmt. Wozu? Wozu? Also ich nehme doch bestimmte Sachen für oder gegen eine konkrete Situation. Warum sollte ich ein antibiotisch wirksames Kraut jahrelang nehmen? Es besteht doch überhaupt kein Grund dazu. Also es erschließt sich mir nicht, was sich Menschen dabei denken. Also wir werden ja deswegen öfters angegriffen, dass wir sowas auch kritisieren. Das zu dem Bewusstanwenden gehört eben auch bei bestimmten Situationen, für bestimmte Zustände, gegen bestimmte Symptome. Und in der Regel hören die ja dann irgendwann auf. Und wenn ich jetzt Diabetiker bin und für die nächste Zukunft meines Lebens Diabetikerin bin, dann ja, da muss ich andere Sachen machen. Da kann ich eben auch nicht mal eben ein Öl einwerfen. Wir arbeiten eben nicht mit Medikamenten, sondern wir arbeiten mit Kurzzeitanwendungen in sehr geringen Dosierungen. Wir arbeiten mit Konzentraten. Das habe ich auch auf dieser ehrenamtlichen Veranstaltung versucht zu erklären, dass wir extreme Konzentrate haben. Und manche Öle, so wie Zimt oder Oregano oder Thymian, Thymol, das sind extreme Konzentrate. Und mit denen muss man einfach bewusst und behutsam umgehen. Und dann sind sie eben tolle Helfer.
Ja, das ist quasi ein Zimtbaum komprimiert in einer Flasche. Und niemand würde kiloweise Zimtrindenpulver in seine Kekse machen, ja, nur weil es im Kilo billiger ist, sondern man dosiert es ja dann auch ganz bewusst und nimmt eine Prise davon. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, dieses Pauschalisieren. Und du hast Oregano gerade angesprochen. Es ist uns dann ja auch begegnet wieder auf Instagram eine sehr engagierte Zahnärztin, die sich mit ja natürlicher Mundpflege auseinandersetzt und nicht pauschal und auch sich dessen bewusst ist, dass die konventionellen Zahnpflegeprodukte wirklich zum Teil großen Mist enthalten, hat aber einen Post abgesetzt, in dem es hieß, ganz pauschal, ätherische Öle stören das Mikrobiom der Mundschleimhaut und machen mehr kaputt, als dass sie gut sind. Und das ist dann wieder auch so eine Pauschalisierung, die sehr negativ ist. Ich habe mich mit ihr ausgetauscht und sie hat sich auch quasi dafür entschuldigt, dass sie das so ausgedrückt hat, weil sie wollte eigentlich genau diesem anderen Extrem wie entgegenwirken, in denen die Menschen Oreganoöl einfach ins Wasser träufeln und es jeden Tag über die Mundschleimhaut aufnehmen. Und das ist natürlich genauso wenig gut, wie zu sagen, ätherische Öle grundsätzlich stören das Mikrobiom und zerstören die Mundschleimhaut. Wir haben schon sensationelle Erfolge gehabt, aber im Bedarfsfall, niemand sollte auch täglich irgendein konventionelles Mundwasser dauernd benutzen, was porentief rein macht. Das wollen wir nicht. Unser Körper ist nicht porentief rein und ist auf viele Mikroorganismen angewiesen. Sie sind nicht nur angewiesen, sie sind lebensnotwendig. Aber auch hier gilt wieder eine gesunde Balance zu finden.
Ja, und die Balance fehlt ja auch, wenn quasi das Immunsystem am Durchdrehen ist. Und dazu haben wir dieses Mal immer In der Zeit Ende Oktober und Anfang November erinnern wir an die Anwendungen mit eigentlich nur drei Ölen. Das würde wahrscheinlich sogar mit nur zwei Ölen reichen, um dann im Frühling nicht so viel zu leiden. Und wir sind immer wieder erstaunt, wie toll dieser von Sabrina Pollenschirm genannte Mix helfen kann, wenn er eben ab demnächst verwendet wird.
Genau, und bevor wir unseren Extra-Tipp auch gleich bekannt geben, beziehungsweise euch die Rezeptur verraten, die man sich ganz einfach herstellen kann, möchten wir uns nochmal bedanken fürs Zuhören und vor allen Dingen auch für eure Unterstützung, für die zahlreichen Feedbacks. Ihr seht, wie wertvoll diese Feedbacks für uns sind, um dann auch anknüpfen zu können und bestimmte Mythen aufzuklären oder euch neue Ideen mit an die Hand geben zu können. Wir sitzen ja quasi auch so ein bisschen in unserer Blase. Eliane in Irland, in der Irland-Blase, ich in der Hunsrück-Blase. Seit Corona ja noch mal viel mehr. Und freuen uns natürlich, wenn ihr uns da auch immer so ein bisschen Hilfestellung quasi gibt, um neue Themen auch zu finden. Und wir werden demnächst auch tolle Interviewpartnerinnen wieder haben und Partner, sodass es immer weitergehen wird. Und freuen uns natürlich, wenn ihr eure Zutaten dann auch bei uns im Online-Shop einkauft. Wir werden auch in den Shownotes noch einen Link teilen, und zwar den Link zu einem WhatsApp-Kanal. Man muss ja auf dem neuesten Stand bleiben. Und es gibt jetzt die Möglichkeit, auch über WhatsApp Kanäle zu veröffentlichen, und das haben wir getan. Ein Aromatherapie-Kanal, bei dem man immer wieder mal auch dann Hinweise und Ideen zu aktuellen Themen bekommen kann. Wir versuchen, den so ein bisschen zu füttern. Das Ganze ist nicht überladen. Man kann sich den Kanal auch stumm schalten, aber wir laden euch ganz herzlich ein, euch dort auch zu registrieren. Das kostet nichts. Man sieht auch keine Kontaktdaten. Das ist völlig anonym. Auch ich sehe nicht, wer sich dort angemeldet hat und folgt. Anders als bei Instagram, da kann man das ganz genau sehen. Also herzliche Einladung an alle, die sich da gerne beteiligen möchten. Und jetzt zu unserem Extra-Tipp, von dem wir ein ganz tolles Feedback oder eigentlich immer viele tolle Feedbacks bekommen. Aber eins war so ganz, ganz eindrücklich, weil durch Zufall kennt Eliane auch die junge Frau, die uns dieses Feedback gegeben hat, weil die hat uns beide angesprochen, als Eliane hier war im Sommer bei mir und gefragt für ihren kleinen Sohn, ich glaube, der ist 8 oder 9, der junge Mann, der extrem viele Medikamente nehmen muss, um seine Pollenallergie im Zaum zu halten und sich aber viel draußen wegen seines Sportes aufhält, und ob wir da begleitend noch eine Idee hätten. Und wir haben ihr dann unseren Pollenschirm verraten, und sie kam auch zum Geschäft und wollte den quasi fertig kaufen. Und da müssen wir dann auch immer sagen, ich habe früher immer gedacht, es wäre so toll, wenn man so Sachen fertig verkauft. Aber mir ist es mittlerweile ein größeres Anliegen, lieber einen Moment länger zu beraten und die Menschen zu ermutigen, sich selbst bewusst Aromatherapie zukommen zu lassen, indem sie sich dann auch selbst ihre Sachen herstellen. Und sie hat dann die Zutaten bei uns gekauft, und jetzt vor kurzem habe ich sie wieder getroffen, und sie hat mir ganz begeistert erzählt, dass über den ganzen Sommer ihr Sohn nicht ein einziges Mal seine üblichen Medikamente nehmen musste und er mit diesem Pollenschirm, diesem Spray und diesem Riechstift so sensationell gut klarkam, dass der kleine Mann sich das quasi verlangt. Und ganz einfach könnt ihr eine Grundmischung herstellen. Ihr benötigt eine 5 Milliliter Flasche, am besten mit Tropfeinsatz. Man kann auch ältere Flaschen recyceln. Also habt ihr mal ein leeres ätherisches Ölfläschchen, recycelt das, stellt es in die Spülmaschine. Den Tropfeinsatz kann man wunderbar mit einem Alkohol säubern und hebt es auf. In dieses Fläschlein kommen 4 Milliliter Zypresse. Das sind gut 80 Tropfen, wenn ihr sie zählen möchtet. Und 1 Milliliter Zeder, das sind gut 20, 25 Tropfen Zeder. Und dazu noch optional, es könnte das Ganze positiv beeinflussen, 10 Tropfen Melisse, 10%. Und dann habt ihr eine Grundmischung, aus der könnt ihr beispielsweise einen Raumspray oder ein Dekolleté-Spray herstellen. Oder ihr könnt von dieser Grundmischung 2, 3 Tropfen auf einen Riechstift machen und immer wieder intensiv daran schnuppern. Oder ihr macht einen Roll-on und tragt dann diese Mischung unter der Nase auf. Auch das wäre denkbar. Und am besten ist es, wenn man seine Allergiezeit kennt, schon 6 bis 8 Wochen vorher mit der Anwendung zu beginnen. Aber auch ich selbst habe super Erfahrungen gemacht, wenn es akut ist, um die Symptome zu lindern.
Da habe ich aber schon vor 20 Jahren oder so, so tolles Feedback bekommen. Also es wirkt vor allen Dingen, wenn man es rechtzeitig anwendet. Das muss man wirklich sagen. Mich wundert es, dass der kleine Kerl das so quasi so schnell hinbekommen hat. Es ist wie so eine Art Desensibilisierung. Das heißt, jetzt demnächst damit anfangen, etwa jeden zweiten Tag irgendwas damit anwenden. Deswegen Grundmischung. Man kann ja auch noch beliebig andere Öle dazu tun. Das ist nur einfach eine Grundmischung.
Toll, genau.
Ja,
Zitrone,
genau.
Oder eine Orange, ja. Dass man einfach nochmal so ein bisschen damit spielt. Ja,
ja, einfach so. Man kann das nach eigenem Geschmack sozusagen aufpeppen. Das sind die beiden oder die drei Hauptinhaltsstoffe, um eben das Immunsystem so über die nächsten Wochen so ein bisschen friedlich zu stimmen. Bei der Himalaya-Zeder kennt man auch Studien, dass die in Richtung Histaminausschüttung einfach ein bisschen korrigieren können. Und dann hat man im Frühling schon nicht mehr dieses Geschniefe und diese dicken roten Augen und so weiter. Aber bei manchen Menschen wirkt es auch relativ schnell. Da bin ich dann doch immer wieder sehr erstaunt. Ja.
Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich, wünsche ein schönes Wochenende, freue mich auf die kommenden Feedbacks, auf eure Unterstützung und vor allen Dingen freue ich mich, dass es immer schön weitergeht mit unserem Podcast. Und es macht mir einfach nach wie vor viel Freude mit Eliane, mich zu unterhalten und euch dabei zuhören zu lassen. Liebe Grüße, bis dahin, sagt die Sabrina.
Ja, ich sage auch liebe Grüße und kündige jetzt einfach schon mal an. Wir haben eine ganze Warteschlange in Anführungsstrichen von Menschen, die wir in den nächsten Monaten als Interviewpartner dabei haben werden. Also es wird auch quasi eine ganz große Abwechslung geben. Viel Freude mit dieser heutigen Folge und alles Gute, die Eliane.